Kurz vorher, bevor dem Text, den wir jetzt gleich lesen, hatte Jesus den Jüngern zum dritten Mal angekündigt, dass er bald sterben werde. Dass der Weg nach Jerusalem geht. Und die Jünger haben so gemerkt, irgendwie wird gleich was passieren. Sie haben was verstanden, wenn auch wohl nicht alles. Und wir lesen mal zunächst die ersten beiden Verse, 35 und 36. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Fragte er. Da sind zwei Freunde von Jesus, sie wollen gerne etwas unbedingt, sie haben ein Anliegen, einen Wunsch und sie versuchen das so zu drehen, dass möglichst Jesus vorher schon Ja sagt, bevor er weiß, um was es hier eigentlich geht. Aber Jesus fordert sie auf, ihre Bitte zu formulieren und wir lesen mal den nächsten Vers 37. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Wie bitte? Jesus erzählt gerade von seinem Tod, von seinem Ende. Und die zwei wollen sich die besten Plätze sichern. So nach dem Motto, wer zuerst fragt, mal zuerst. Und wie gesagt, irgendwie haben die Jünger verstanden, dass etwas Wichtiges passieren wird. Und wie wir sonst so lesen, haben sie wohl eher erwartet, sie gehen nach Jerusalem und dann wird Jesus mit irgendeinem super Wunder die Römer platt machen. Jesus wird der neue König der Juden, womöglich der ganzen Welt. Und von da an war es durchaus angebracht, sich jetzt um die richtigen Posten zu kümmern. Die beiden haben in der Logik dieser Welt gedacht. Für die Karriere muss geplant und vorgesorgt werden. Und was gibt es da Besseres als Vitamin B? Doch, wie schon gesagt, die beiden reden in den Gesetzmäßigkeiten, in den Sitten dieser Welt. Im Reich Gottes läuft es anders. Wie wir hier sehen, leider nicht immer unbedingt, dass es bei den Christen auch anders läuft. Auch in christlichen Gemeinden menschelt es, wird intrigiert, Machtspielchen werden ohne Rücksicht auf Verluste betrieben. Persönliche Vorlieben, Stolz, Eitelkeit und Vorurteil sind nicht unbekannt. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, haben wir schon mal darüber getrauert, wie viel auch in unserer Gemeinde ist, was sich gegen Gott auflehnt? Was Gott schlicht ignoriert und nur Menschen befriedigt? Versteht hier jemand, was ich meine? 2, 3, 4, 5, danke. Ich dachte, lass uns mal eine Minute still sein. Und wer da mit kann, Gott um Vergebung beten, wo es nur um uns ging. Um Menschen, um Meinungen oder Gruppen im Vordergrund standen und Jesus außen vor blieb. Was soll das bringen? Das ist Umkehr, das ist Buße tun, das ist der Weg Gottes zur Reinigung von Bindungen und Blockaden. Und darum beten wir, dass Gott uns da hineinführt. Lasst uns eine Minute still sein. Vater, wir beugen uns vor dir und bitten dich um Vergebung, wo wir den Herrn Jesus Christus aus unserem Leben und aus dem Leben seiner Gemeinde verdrängt haben. Und wir bitten um Vergebung, wo persönliche Ambitionen, verletzter Stolz und unser Machthunger wichtiger war als deine Ehre und das Wirken deines Heiligen Geistes. Bitte vergib und reinige uns von allem, was uns von dir trennt. Und mach uns das Geschenk, dass wir neu dich erleben. Und dich im Mittelpunkt unseres Lebens und unserer Gemeinde sehen. Amen. Gott sitzt an einem unvergleichlich viel längeren Hebel. Hier gelten andere Gesetze. Wer also mit seinem Namen nicht nur zu einer christlichen Gemeinde gehören will, sondern wer seinen Namen auch im himmlischen Gemeindeverzeichnis wiederfinden will, muss das Grundgesetz des Himmels begreifen und auch leben. Kehren wir zurück zu unseren beiden Freunden von Jesus, Jakobus und Johannes. Sie haben ihren Wunsch formuliert. Vers 38. Doch Jesus antwortete ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Jesus warnt die beiden. Das ist kein Spaß, was ihr da vorbringt. Es geht um Leiden und um Tod. Ihr habt keine Ahnung. Aber die Warnung kommt nicht an. Wir lesen Vers 39 und 40. Ja, sagten sie, wir können, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Wie alt mögen die beiden gewesen sein? Wir wissen es nicht. Aber wie kommen sie zu so einer Aussage? Wie können sie eine so deutliche Warnung von Jesus Christus einfach in den Wind schlagen? Leiden, Entbehrung und Tod erwartet die beiden, das ist geklärt. Aber ob ihr Wunsch in Erfüllung geht, das steht noch lange nicht fest. Und wer das bekommt, was Johannes und Jakobus sich hier erbeten haben, das scheint schon seit uralter Zeit festzustehen. Aber vielleicht bekommen sie gleich noch einen Hinweis, wie sie ihrem Ziel näher kommen. Wir lesen Vers 41 und 42 erstmal. Als die anderen 10 Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Die Frage nach Ruhm und Ehre ist bei den Jüngern schon bekannt. Wer ist der Größte, wer ist der Wichtigste, wer ist der Geistlichste? Und Jakobus und Johannes, die sogenannten Donnersöhne, also offensichtlich mit einem etwas aufbrausenden Charakter, sind wohl besonders gern bei diesen Fragen dabei. Ärger kommt auf, mehr als peinlich berührt. Und der platte Vorstoß dieser beiden offenbart, was im Herzen der Jünger schlummert. Suche nach Anerkennung, Geltungssucht, egozentrisches Sichern der eigenen Position. Bei uns läuft das vielleicht nicht ganz so offensichtlich, doch auf versteckte Art kennen wir doch diese Rangeleien um den Reichsten und Schönsten und Schlauesten. Auch nicht ganz unbekannt. Und nach dieser Offenbarung kommt jetzt nun von Jesus eine Lektion im himmlischen Grundgesetz. Vers 42. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Wir lesen noch weiter. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Der Gottessohn lehrt seine Nachfolger über Rang und Ordnung. Willst du jemand Wichtiges sein, dann beuge dich. Suchst du nach Anerkennung, gehe in den Hintergrund. Willst du ganz vorne sitzen, dann putze allen die Schuhe. Wenn du Rang und Namen haben willst, setze dein Leben dafür ein, anderen Menschen zu helfen, dass sie ihren Weg finden. Nutze die Sehnsucht deiner Seele, groß rauszukommen, um zu dienen. Das ist das himmlische Grundgesetz. Es soll bei euch anders sein. Schaut auf mich, sagt Jesus. Folgt mir nach. Tut es genauso wie ich. Und Jesus fordert nichts, was er nicht selber getan hat. Das ist der Jesus-Weg. Jesus anschauen und Jesus nachfolgen. Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und ich würde gern, dass wir diesen Vers heute als Lernvers mitnehmen und lade euch ein, dass wir ihn nochmal zusammen sprechen. Wir werden es auch gleich nochmal tun. Wer spricht mit? Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Eine schöne Erläuterung, was Jesus hier von sich selber sagt, gibt der Apostel Paulus in einem Gedicht, wo er zusammenfasst, was Jesus getan hat. Ich lese aus Philipper 2, Verse 6 bis 11. Er, Jesus Christus, er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Der Weg nach oben führt nach unten. Und wenn wir Jesus in dieser Spur nachfolgen, sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn heute Vormittag jemand hier ist, der sagt, diesem König, diesem Jesus, diesem demütigen Herrn möchte ich mich anvertrauen, den lade ich ein, den ermutige ich, das auch heute festzumachen. Komm nachher auf mich zu, ich werde an der Tür stehen, dann können wir das noch klären, was es heißt, Jesus sein Leben anzuvertrauen, mit diesem König zu leben. Jesus nachfolgen heißt dienen. Und mein Lebenszweck, die Valentina sagte das vorhin schon, es ist selbstverständlich für ein Gotteskind, für jemand, der in der Nachfolge von Jesus steht, zu dienen. Wer das als Lebensberufung hat, das ist genial. In dieser Nachfolge, in diesem Dienst zu stehen. Aber wir verhalten uns oft so, als ob wir eine Wahl hätten. So als ob ich meinem Chef sagen kann, weißt du, ich fühle mich heute nicht so. Ich arbeite bei Kranlei, aber heute gehe ich mal zu Opelei arbeiten. Oder ich schreibe Samstagabend eine Nachricht an Thomas und Bernd, ja, du, ich weiß, ich bin morgen mit der Predigt dran, aber ich gehe heute mal woanders predigen. Mit der Taufe habe ich gesagt, Jesus, ich gehöre dir. Nicht mehr mir selbst, nicht meiner Frau, nicht mehr meiner Familie, nicht mehr dem Geld und nicht mehr der Welt mit ihren netten Dingen. Aber dann leben wir weiter so, als ob wir es selber entscheiden können, wann Jesus, wie viel Jesus, so wie es uns gerade passt. Aber Diener sein gehört zu unserer Berufung als Gotteskinder. Genauso wie Jesus es uns vorgetan hat. Und wir sprechen nochmal zusammen, oder ich lade ein, wer möchte, Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ein guter Diener hat drei Eigenschaften. Erstens, er ist wach und bereit zu dienen. Zweitens, er dient gerne, auch wenn er dabei mal ins Schwitzen kommt. Drittens, er kennt seinen Herrn und weiß, was auf dem Herzen seines Herrn ist. Und ich glaube, dass dieser dritte Punkt das Geheimnis des Dienens gegenüber Jesus ist. Ich bin mit Jesus verbunden und was ich zum Dienen brauche, bekomme ich von ihm. Das Wesen des Dienens ist Weiterschenken. Ich bekomme etwas, was ich vorher geschenkt bekommen habe. Zeit, Kraft, Geld, Geduld, Liebe, Aufmerksamkeit, Treue und noch viel mehr. Und wenn wir etwas brauchen, was wir nicht haben zum Dienen, dann strecken wir unsere leeren Hände zum Himmel und lassen sie uns füllen mit dem, was wir für diesen Dienst brauchen. Wir haben Diener in unserer Gemeinde, ein paar habe ich eben schon erwähnt, viele. Aber wir haben auch ein paar ganz offizielle. Diakon heißt nämlich nichts anderes als Diener. Und ein paar habe ich auch gefragt, so wie die Valentina eben, ob sie sich vorstellen könnten, einen Satz zu sagen, warum sie dienen. Ich bitte euch, nach vorne zu kommen, wenn jemand spontan auch sagt, oder habe ich was auf dem Herzen, darf er auch gerne dazukommen. Nur Mut. So, dann fangen wir doch direkt hier an. Dankeschön.
Ich diene, damit andere von dieser Botschaft erfahren können.
Ich diene, das heißt für mich Nächstenliebe und ich tue anderen gerne etwas Gutes und ihnen damit eine Freude.
Ich diene einfach aus Dankbarkeit, aus tiefer Dankbarkeit für alles, was Gott in meinem Leben getan hat und das möchte ich einfach gerne, dass andere das auch erleben.
Ja, ich diene, weil Jesus uns das vorgelebt hat und er hat uns dazu ermuntert, auch dass wir ihm nachfolgen und wir sollen zuerst nach seinem Reich trachten. Das ist mein Antrieb dafür.
Ganz lieben Dank, ihr Lieben, für euren Mut, hier auch was so weiterzugeben. Vorhin haben wir eine Minute genommen, um Gott um Vergebung zu bitten für Dinge, die ihn nicht ehren. Ich dachte, nun lasst uns eine Zeit nehmen, Gott zu danken für das, was wir Gutes in der Gemeinde haben. Zum Beispiel solche Diener. Und wie gesagt, wir haben noch viel mehr, ganz viele unsichtbare Engel im Hintergrund, die viel Gutes tun. Und ich lade ein, dass wir das laut tun in einer Gebetsgemeinschaft, in kurzen Gebeten, Gott Danke zu sagen für das, was er auch hier schenkt und wachsen lässt unter uns an Gutem.